Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Erbe und ich begrüße euch heute wieder zu unserem wöchentlichen Podcast. Und an meiner Seite sind wieder Jule Bad Helmes. Hallo.
Hallo.
Und natürlich die Mandy Schneeweiß-Schmorda, also quasi unsere Immobilienexpertinnen. Und wir wollen heute auch über ein Immobilienthema reden, über Immobilienentwicklung. Und ja, wer mehr zu euch ein bisschen will, kann letzte Woche reinschauen, ne,
in genau.
den Podcast. Und aber eine Frage hatte ich noch, die hatte ich letzte Woche nämlich nicht gestellt. Gibt es von euch eine Webseite, wo man das erreichen kann? Habt ihr da so ein Domain?
Ja.
Könnt ihr mir das mal mitteilen?
Ja.
Und da vor allem
ja, sehr gerne.
Ich suche jetzt dringend was und ich will jetzt unbedingt mich bei euch melden.
Ja, dann schaut bitte bei immo-badhelmes.de vorbei.
Super.
Ja. Ja, auch auf Instagram und Facebook vertreten.
Cool.
Ja.
Mensch,
ja.
Total modern. Sehr schön.
Wir geben unser Bestes.
Ich kann sagen. Ja, gehört dazu. Ne?
Ja.
Ja, Immobilienentwicklung, was ist denn eigentlich eine Immobilienentwicklung? Ist es jetzt der Bau, ist es die Verwaltung? Was ist Immobilienentwicklung?
Na, Verwaltung eher weniger.
Okay.
Wenn wir in den Bereich Bau und Sanierung schauen, dann gehen wir in den Bereich der Entwicklung.
Was ist eigentlich lukrativer, zu bauen oder zu sanieren? Für mich als Bauherr.
Das kommt drauf an.
Ach so.
Das kann ich pauschal nicht sagen. Ne? Das ist.
Wovon hängt das ab?
Naja, was
Handwerker zu finden?
Ja, zum Beispiel.
Zu finden. Okay.
Ja, auch von der Gebäudesubstanz.
Okay.
Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Dann gibt es die Frage, na, steht die Immobilie unter Denkmalschutz, steht sie nicht unter Denkmalschutz? Mhm. Na, bei denkmalgeschützten Objekten gibt es ja dann doch immer noch die ein oder andere Sache mehr zu beachten. Da kann auch eine Sanierung dann schon mal etwas teurer werden, aber da brauchen wir auch nicht über Abriss und Neubau nachdenken, weil funktioniert halt bei denkmalgeschützten Immobilien nicht. Ne? Aber ansonsten muss man sich halt wirklich einfach die Substanz anschauen, ob es sinnvoll ist, neu zu bauen oder zu sanieren.
Bei denkmalgeschützten Objekten, was mir gerade einfällt, da gibt es da bestimmt auch unterschiedliche Abstufungen, weil ich sehe es manchmal, das wird ein Haus komplett saniert, so wie es da dasteht. Und manchmal sehe ich auch, da wird alles hinter der Fassade weggerissen. Die Fassade wird stabilisiert und dahinter wird was vollkommen anderes gebaut. Ist ja bestimmt beides, hat was mit Denkmalschutz zu tun.
Ja, genau.
Wer legt das fest? Kann ich das als Bauherr sagen? So nach dem Motto, ja, von außen bleibt es ja gleich. Innen ist jetzt nicht so wichtig. Oder wer legt das fest? Also wo gibt es da jemanden, der sagt, nee, du musst das im Kern erhalten oder wegen mir, wenn die Fassade stehen bleibt und das Stadtbild erhalten ist, reicht es.
Das macht das Amt für Denkmalpflege.
Und die legen das dann fest, oder was?
Ja,
okay.
Die haben da,
gibt's da Kriterien?
Die Hände drauf.
Vorgaben, denkmalschutzrechtliche Vorgaben gibt es da, nachdem man sich dann halten muss.
Okay. Hängt das auch mit dem Projekt zusammen? Weil manchmal, so nehme ich zumindest wahr, denke ich mir, bei den größeren Projekten bleibt eher die Fassade stehen, als jetzt, wenn ich so kleinere Immobilienprojekte sehe.
Es kommt halt wirklich auf den Einzelfall an, also wie die Dinge beurteilt werden. Ne? Wir haben beispielsweise jetzt Ende vergangenen Jahres mit der Firma einen alten Kurmspeicher gekauft und das ist in dem Ort, ist auch wieder etwas ländlicher gelegen, ist das auch ein bisschen wie so ein Ensemble, denn über die Straße ist quasi der alte Hof.
Das war ein Rittergut.
Ein Rittergut war das. Das ist nun auch schon vollständig saniert. Und da ist man natürlich bestrebt, dass die Dinge, sag ich mal, dort auch so in der Form erhalten bleiben, wie sie früher waren. Na, also hier könnte man jetzt nicht losgehen und sagen, naja, wir erhalten die Straßenfront oder so. Also da geht es sogar so weit, dass gesagt wird, naja, die Torbögen, die es da früher gab, na, um das eben da reingefahren werden konnte in den Speicher, auch das muss bleiben.
Was macht man denn dann aus einem Kornspeicher, wenn man jetzt gar nichts verändern kann? Man kann ja nicht wieder anfangen, da Korn zu malen wahrscheinlich.
Nein.
Also da soll schon Wohnraum geschaffen werden.
Okay.
In Absprache halt mit dem Denkmalamt, welche Vorgaben gibt es, was ist sinnvoll zu ermöglichen und dass es dann auch noch ein schönes Wohnen ist. Ist ja auch gerade bei diesen alten Objekten oder speziell bei dem Kornspeicher mit dem Lichtkonzept so eine Frage.
Was ist Licht? Wie meinst du das jetzt?
Fenster waren ja in so einem Kornspeicher nicht unbedingt viel vorhanden.
Das stimmt, aber wenn ich Fenster reinmache, verändere ich ja die Fassade.
Genau. Richtig.
Genau, also muss man sich da was einfallen lassen, welche Seite darf verändert werden, welche Seite es soll definitiv so bleiben, wie macht man da ein sinnvolles Projekt drauf, um halt auch Licht zu schaffen und halt je nachdem, was man schaffen möchte, ob jetzt Wohnungen oder man macht auch Reihenhäuser draus, um zu gucken, dass dann auch jeder einen ordentlichen Wohnraum hat. Also nicht, dass eine Wohnung nur im Dunkeln ist und die anderen beiden sind schön hell, weil und da ist halt, hat man halt Vorgaben vom Denkmalamt. Speziell bei dem Kornspeicher waren wir da auch schon vor Ort und hatten ein Treffen mit denen. Und die haben halt natürlich ihre Ideen und Anregungen und wir müssen jetzt halt gucken, wie entwickeln wir da was.
Muss man das vorher irgendwie festlegen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt mal naiv ran, bin ja jetzt nicht so der Immobilienexperte, ich würde mir jetzt einen Kornspeicher kaufen, würde erstmal überlegen, darf ich da überhaupt Wohnung reinmachen? Weil es kann ja auch sein, dass das als Gewerbegebiet festgelegt ist. Mhm. Ne? Dann dürfte ich das ja gar nicht machen. Ja. Kann ich Büros reinmachen wahrscheinlich. Ja. Aber keine Wohnung. Mhm. Das muss ich vorher alles abklären, bevor ich es kaufe, oder?
Das sollte man sich vorher schon drei Gedanken zu machen. Ne? Ob das prinzipiell möglich ist. Aber das kann man ja dann wiederum, sag ich mal, ja, das kann man ja einsehen in Karten, was das für Gebiete sind. Na, man könnte ja dann zum Beispiel mal in die Bodenrichtwertkarte schauen. Da findet man nicht nur Bodenrichtwerte, sondern da findet man eben auch, na, ist das jetzt ein Wohngebiet? Gibt es da einen Bebauungsplan? Gibt es keinen Bebauungsplan? Sowas ist da ja schon zu erkennen. Also da weiß man ja grundsätzlich schon mal, was da so geht und was eben nicht geht. Und dann hat man eben bei solchen Sachen, oder ist man, bin ich der Meinung, gut beraten, wenn man da relativ zeitnah dann auch mit dem Amt für Denkmalpflege ins Gespräch geht, ne, weil dann schon vieles einfacher wird, wenn man sich da abstimmt, was möchte man machen, die sich das anschauen und sagen, dies und das ist möglich, was anderes geht gar nicht, ne, weil, ich meine, so eine Planung kostet ja dann auch Geld. Das macht ja dann ein Architekt oder ein Bauingenieur, der plant das ja. Das kostet Geld. Und wenn das Amt für Denkmalpflege dann immer wieder sagt, es tut mir leid, ne? Also der Balkon hier, der passt nicht und das Fenster ist jetzt viel zu groß, dann muss jedes Mal umgeplant werden und ist am Ende auch teuer. Also dann doch lieber rechtzeitig da mit dem Amt für Denkmalpflege ins Gespräch gehen. Die sind, so ist mein Eindruck, die sind dem Ganzen auch sehr wohlgesonnen. Also denen ist schon sehr dran gelegen, dass man den Spagat gut schafft zwischen Erhaltung von Denkmälern, aber ja, es werden eben auch, sag ich mal, Wohnerfordernisse berücksichtigt, ne? Die es einfach, ja, die schönes Wohnen möglich machen. Mhm. Und da bringen die sich eigentlich auch mit Vorschlägen und Ideen ganz gut ein, was so geht und was man sich in welchem Rahmen vorstellen könnte. Mhm. Und gerade wie bei dem Kornspeicher, der ist nun, ja, teilweise in einem, ich sag mal, halb guten Zustand.
Das ist halb gut. Die Fassade steht noch, aber der Rest wischt zusammen, wenn ich es nicht abstütze.
Auch da wäre jetzt eine Notsicherung sinnvoll.
Okay.
Ja, na, und die geben eben dann auch mal den ein oder anderen Hinweis, dass da auch Fördermittel beantragt werden können, dass eben so eine Notsicherung erfolgen kann, weil die eben daran interessiert sind, dass da nichts zusammenfällt. Na, und dort ist es jetzt in der Tat so, da wächst ja so ein bisschen Baum aus der einen Fassade.
Dachbegrünung ist schon mal vorhanden.
Dachbegrünung ist vorhanden, ja. Ja, der Giebel steht nicht ganz gerade. Aber ja, das wird halt jetzt demnächst gesichert und dann können wir da weiter ins Gespräch gehen. Na, aber wie gesagt, die geben dann eben auch solche Tipps, dass man da Fördergelder für beantragen kann, weil die ja wollen, dass das erhalten bleibt.
Wahnsinn, aber ich denke mal, das ist auch so eine Geschichte, wenn ich mir jetzt über die Entwicklung einer Immobilie Gedanken mache, ich sehe jetzt irgendwie ein Objekt oder kriege ein Objekt angeboten, dass ich dann natürlich erstmal, also das muss ich wahrscheinlich zweigleisig fahren, ne? Ich muss erstmal beim Denkmalschutz nachfragen, wäre das überhaupt okay, wenn ich da eine Wohnung reinmache? Ne? Dann muss ich muss schauen, ob es einen Bebauungsplan gibt. Ich gehe mal davon aus, es ist schön, wenn es keinen gibt.
Dann haben wir dann haben wir die Maßgabe der Umgebungsbebauung. Das macht oft vieles einfacher.
Ja, genau. Und dann muss ich ja auch trotzdem den Kauf noch abwickeln.
Ja.
Ne? Und ich denke mal, das ist ja auch so ein Punkt, ja, wo ich parallel fahren muss.
Ja, so ein bisschen schon.
Ja, weil sobald das irgendwie wahrscheinlich dann öffentlich bekannt ist, dass man da Wohnung reinmachen kann, wird wahrscheinlich der Preis steigen.
Ja gut, also gerade bei diesen Denkmalschutzsachen, da trauen sich viele nicht so richtig ran.
Okay.
Nun haben wir den großen Vorteil, na, dass dein Mann nun Stuckateur ist und ständig mit Denkmälern zu tun hat. Und das macht natürlich vieles einfacher, muss man ganz klar sagen.
Ja, ich hatte auch mal einen Fall gehört, da hat jemand quasi die Innenbemalung, also in den Hausfluren, nicht gemacht, ne, die vorgegeben war. Und der dann musste die Fördermittel zurückzahlen. Also das fand ich, also man muss sich dann auch daran halten. Also man kann nicht irgendwie sagen, okay, so irgendwie Eichenblätter, weiß mal vor 120 Jahren in war, jetzt gefallen die mir nicht mehr, jetzt mache ich da irgendwie Quadrate hin. Das funktioniert dann natürlich auch nicht.
Die kommen auch gucken.
Ja, ja, klar, ja, sicher. Ja gut, ich denke mal, bei so einem Kornspeicher ist es wahrscheinlich doch ein Tick einfacher, weil das ist ja ein Industriebau gewesen. Der wird jetzt außer den Toren und der Form und vielleicht noch zwei Fenstern, die drin sind, wird es jetzt nicht so exorbitant schwierig sein. Aber bei einem Mietshaus, was 150 Jahre alt ist, wo schon das Geländer historisch ist und die Dielen und was weiß ich nicht alles, da wird es wahrscheinlich etwas aufwendiger.
Das auf jeden Fall.
Du schüttelst so, naja, korrigier mich. Ne?
Man kann es halt so sehen oder so. Also bei diesem, klar, wurde der Kornspeicher zu anderen Zwecken genutzt als jetzt, aber gerade das macht es jetzt spannend, da Wohnung oder Wohnraum zu schaffen in einem Objekt, was eigentlich dafür gar nicht ausgelegt ist. Und dann in Bezug auf die denkmalschutzrechtlichen Vorgaben oder Gegebenheiten, dann da was zu entwickeln, was auch Sinn macht.
Genau, also die Herausforderungen sind andere an der Stelle, das muss man halt so sagen. Ne? Also der Bau ist, oh Gott, 12 Meter, 15 Meter hoch. Man hat quasi unten mit 4 Meter Deckenhöhe eine Durchfahrt, rechts und links riesengroße Betonbereiche. Ja, da geht's schon los. Ne? Also da haben wir im Erdgeschoss gute 4 Meter und dann gehen wir in die erste Etage. Naja, und da sind das so, naja, 2,50 vielleicht. Also da haben wir eine sehr niedrige Deckenhöhe. Dort muss aber auch ein Wohnraum rein. Na, jetzt brauchen wir da eine neue Decke, jetzt brauchen wir da einen neuen Fußboden. Das ziehen wir mal alles von den 2,50 ab. Naja, und dann wird das ein Haus für kleine Menschen. Ne?
Na gut, 2,50 geht aber noch. Klar.
Genau, aber da geht ja noch ein bisschen was ab. Und dann müssen wir ja in die sächsische Bauordnung schauen, wo beginnt denn der Wohnraum, ne? Bei welcher Raumhöhe. Also das ist einfach, ne, das sind einfach andere Herausforderungen, denen man sich da stellt. In der zweiten Etage haben wir zum Beispiel wieder 3,50. Also es sind halt alles unterschiedliche Höhen.
Drei, ne? Schätze ich mal. Ne? Also Erdgeschoss und drei Etagen. Ne? Also
ja.
Vier Wohnungen, oder?
Ja.
Schätze ich mal.
Genau. Ja. Im Augenblick gehen die Gedanken so ein bisschen in Richtung Reihenhäuser, also ein Reihenhaus zu schaffen, dass man das quasi in die Höhe aufteilt.
Ach so, der ist so sehr breit, der Kornspeicher.
Ja, so, dass man drei Einheiten, sag ich mal, schaffen könnte über die Etagen, ja.
Okay.
Ja, genau. Also wie gesagt, einfach andere Herausforderungen als in solchen Mehrfamilienhäusern, wo natürlich dann Treppenhaus, ne, Treppengeländer, Türen, wo da sehr viel filigran einfach wieder erneuert werden muss. Oder auch Stuck in solchen Mehrfamilienhäusern. Das haben wir natürlich hier alles nicht. Aber es sind andere Herausforderungen, die da auf dem Zettel stehen.
Ja. Und wie geht man dann vor? Dann holt man sich einen Architekten, ne? Nachdem man so die Grunddinge geklärt hat. Also das Denkmalschutz sagt, okay, Wohnungen sind okay, Immobilie ist gekauft, Bebauungsplan gibt es nicht. Dann würde ich mir einen Architekten suchen.
Genau.
Wie genau muss ich denn eigentlich die Vorgaben für den Architekten machen, dass der das macht, was ich will?
Naja, am besten einer, der sich mit solchen denkmalgeschützten Objekten auskennt.
Okay, also muss ich mir da wieder einen Fachmann dafür suchen? Okay.
Das wäre ratenswert, ja. Weil vielleicht auch jemand, der schon so ein paar Objekte diesbezüglich geplant hat und dann halt auch Ideen auch mitbringt und weiß, auf was achtet denn das Denkmalamt und was macht Sinn, was kann man hier lösen, was wird eher schwierig und dass man da nochmal einen Konsens findet.
Okay. Ist das schwierig, da jemanden zu finden oder geht das? Wie ist denn der Marktarchitekt? Also früher wusste ich, da gab es viele Architekten. Wie ist es jetzt? Gibt es immer noch viele oder sind die...
Es gibt bestimmt viele Architekten, aber welche, die sich mit solchen Objekten auskennen, da wurden uns dann 1, 2, 3 empfohlen, die mit dem Denkmalamt zusammenarbeiten, wo die auch schon gewisse Referenzen von denen haben und wo sie sagen, fragt da mal an, vielleicht können die euch weiterhelfen.
Also jemand, der jetzt irgendwie Bürohäuser baut, brauchst gar nicht zu fragen, da wird es eine Katastrophe.
Das wird nicht viel Sinn machen wahrscheinlich.
Ja, der würde wahrscheinlich vielleicht den Auftrag annehmen, aber da hat man nur Schere rein.
Ja.
Wie lange brauchen die eigentlich die Architekten so ungefähr, wenn die sowas planen?
Das ist eine gute gute Frage, das kann ich nicht einschätzen.
Naja, das ist schon unterschiedlich. Also es kommt immer ein bisschen auf die Größe des Projektes an.
Wenn wir uns jetzt Architekturbüros, ne? Die haben ja auch,
natürlich.
Die sitzen ja nicht selber da meistens am Computer.
Ja, das, ne, und dann sitzen die halt auch meistens nicht da und warten auf Barthelmes Immobilien, dass die da ein Projekt hinlegen. So dass da schon auch immer ein bisschen Vorlauf mit drin ist. Ne? Also ich denke mal so 1-2 Monate werden wir da schon. Es ist ja dann auch so, der Architekt, der legt dann quasi mal so die erste Idee vor. Man schaut sich das dann gemeinsam mit dem Architekten an. Merkt vielleicht an der Stelle schon, ne, dass dieses oder jenes nicht ganz so ist, dann erneuert man das Ganze nochmal. Wie gesagt, auch da muss natürlich dann wieder das Amt für Denkmalpflege mit ins Boot, sodass da schon auch ein paar Monate, sag ich mal, in der Planung vergehen können. Und dann muss natürlich auch noch ein Bauantrag eingereicht werden. Das ist ja dann der nächste Schritt.
Ja,
genau. Und da
ist es positiv, wenn da das Amt für Denkmalschutz schon gesagt hat, so und so können die es machen, beschleunigt das so ein Verfahren?
Es vereinfacht es. Na, genau, also prüfen tun die natürlich trotzdem, aber es macht es natürlich deutlich leichter. Ja, aber dadurch, dass ja im Augenblick viele Menschen, gerade in Stadtverwaltungen und auf Gemeinden, im Homeoffice sind, verzögern sich die Dinge immer ein bisschen.
Ne? Also, Zeit, ne? Das ist klar.
Ja, genau.
Okay, und dann quasi, wenn ich die Baugenehmigung habe, dann kann ich losarbeiten, dann kann ich das umbauen. Ich würde jetzt, wenn ich so ein Objekt umbaue, natürlich auch immer mir sagen, okay, so richtig weiß ich ja manchmal gar nicht, was passiert. Ne? Also wenn ich jetzt die Begrünung zwischenzeitlich mal wegmache, kann ja auch sein, dass die Wand zusammenstürzt oder so. Ne? Wie ist denn das dann, wenn sowas passiert? Muss ich es dann wieder in den Originalzustand versetzen oder kann ich einfach sagen, tut mir leid, es ist jetzt zusammengefallen und wir machen jetzt was anderes raus?
Sollte im besten Fall nicht zusammenfallen.
Es sollte im besten Fall nicht zusammenfallen und auch dann wird das Amt für Denkmalpflege wahrscheinlich sagen, bitte Zustand wiederherstellen, weil es ist halt hier nur eine Wand eingefallen und nicht das ganze Gebäude. Ja, okay. Da geht es dann im Zweifel ums Wiederherstellen. Aber ansonsten ist man natürlich bei solchen Projekten ja auch immer wieder ein bisschen zur Flexibilität gezwungen, sag ich mal.
Der Kerngedanke daran. Ne? Also ich denke mal, ich weiß jetzt noch gar nicht, was passiert. Ne?
Ja.
Das wollte ich damit sagen. Also es ist ja wirklich am Ende so, da kann Unvorhergesehenes kommen, wo ich jetzt sage, im Normalen, wenn ich jetzt irgendwie eine Grünfläche habe und setze da ein Bürohaus drauf, wird es wahrscheinlich etwas überschaubarer sein.
Ne? Planbarer.
Planbarer.
Das hat man eben bei solchen Objekten nicht, das ist richtig. Ne? Und ja, auch da muss man halt schauen, dass man da Gewerke findet, die mit sowas auch gut arbeiten können.
Ja, ich finde das ungeheuer spannend. Ich denke auch bei dieser ganzen Immobilienentwicklungsthematik geht ja auch viel Herz mit. Also ich denke mal, ich würde jetzt so einen Kornspeicher nicht kaufen, wenn der mir jetzt nicht gefällt. Also wenn der mir auch mich emotional ansprechen würde. Ne? Also ich finde gerade beim Büro ist es wahrscheinlich nicht, also ist egal, aber bei Objekten, die eine Geschichte haben, die eine Historie haben, die haben ja auch immer eine emotionale Verbindung. Ne?
Ja.
Und das ist ja, denke ich mal, bei diesem Objekt auch so. Ne? Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir es gemacht haben. Ne?
Ja.
Wann schätzt ihr jetzt, wann ihr fertig seid? Wann können die ersten Häuser bezogen werden?
Ich denke, wir treffen uns in einem Jahr nochmal hier und dann können wir über Ergebnisse sprechen.
Okay. Also Weihnachten wird noch nichts.
Nee.
Okay.
Nee. Also wie gesagt, Notsicherung ist gerade beantragt, dass das Dach erstmal, dass wir nicht noch mehr Ziegel verlieren bei den stürmischen Tagen. Und dann muss man jetzt mal Stück für Stück dann auch mit dem Architekten sprechen und nochmal schauen, wie man die Belichtungsthematik am besten angehen kann, weil das dort wirklich spannend ist.
Ein sinnvolles Konzept, wo man sagt, okay, hier würde ich mich selber jetzt auch wohlfühlen und einziehen wollen. Das ist ja auch immer wichtig, dass man hinter dem steht, was man dann macht.
Auf jeden Fall, aber man hat ja trotzdem, man hat Geld ausgegeben. Ne? Also man hat erstmal das Ding gekauft.
Ja,
ne? Also irgendwo will man ja das Geld auch wieder reinbekommen. Ne? Vielleicht hat man vielleicht sogar einen Kredit genommen, da müssen ja auch Zahlungen geleistet werden. Und wenn ich jetzt nichts verkaufe oder nicht losgeht, bezahle ich ja am Ende bloß. Also es ist dann so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also klar muss man den Dingen auch Zeit geben. Das ist wie beim Kochen. Ne? Wenn du Dinge kochst und hetzt die runter, dann schmecken die nicht so. Und so wird es sicherlich auch bei einer Immobilie sein. Also ein bisschen Zeit muss man sicherlich reingeben, aber Druck hat man, glaube ich, trotzdem auch.
Wie gesagt, hier ist halt zusätzlich der Druck, dass man echt was tun muss, weil wenn wir das jetzt noch ein Jahr so stehen lassen, dann wird die Giebelwand wahrscheinlich echt einfallen. Also dann geht es halt leider kaputt und das wäre dann noch ärgerlicher, weil dann hat man nämlich einen Kornspeicher, der nicht mehr nutzbar ist, weil Einsturz gefährdet. Und das muss man natürlich tunlichst vermeiden. Und deswegen gehen wir das natürlich jetzt auch an, aber ein bisschen Zeit braucht das halt alles.
Sehr, sehr spannend. Ja. Vielen Dank für den Einblick in Immobilienentwicklung, am Beispiel jetzt hier von eurem Kornspeicher. Und wir sehen uns in einem Jahr wieder, das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Und Jule auch. Also genau. Von da schauen wir mal, was dann aus dem Kornspeicher geworden ist. Vielleicht drei Einfamilienhäuser, vielleicht aber auch
sechs Wohnungen. Ne?
Sechs Wohnungen, 15 Büros. Wir werden es sehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und immer gut Holz.
Danke.
Dass alles gut geht und alles entspannt bleibt. Und im Rahmen der Möglichkeiten. Was ich baue, ist ja nicht immer entspannt. Und ja, euch vielen Dank, dass ihr da wart. Und euch draußen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao und tschüss.
Bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!